Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Christian und Daniel von Compliance Check. Und ja, heute ist wieder Compliance Donnerstag und deshalb freuen wir uns, dass wir Sie heute wieder mit einem kleinen Thema aus der Welt des Compliance belästigen, beglücken,
behelligen,
wie auch immer dürfen. Ja, Christian, heute wollen wir eine Reise tun.
Ja, also wir kümmern uns heute mal insbesondere um Unternehmen, die erhöhte Reisetätigkeiten haben, insbesondere bei Auswärtsterminen und dergleichen. Wenn ich also ein großes Vertriebsnetzwerk habe, es geht um Dienstreisen und vor allem um Reisekostenabrechnungen.
Ja, tatsächlich eben auch so ein bürokratisches Thema. Natürlich in der heutigen Zeit gibt es auch natürlich viele Wege und vor allem seit Corona, dass man an verschiedenen Stellen auch auf Reisetätigkeit verzichtet. Aber natürlich kann und will man das auch nicht vollständig, weil in vielen Fällen natürlich für die Geschäftsanbahnung oder eben auch die Pflege von Geschäftsbeziehungen, eben der persönliche Kontakt, dann eben immer noch unerlässlich ist. Und ja, aber sobald wir eben da unterwegs sind, müssen wir so ein paar Dinge uns eben da mal näher anschauen.
Ja, zu den Reisekosten im Klassischen gehören diesbezüglich Kosten für den Transport. Also es ist das Verkehrsmittel, zum Beispiel öffentliche Personennahverkehre, Pkw, Flug etc. Natürlich auch die Unterbringung, das heißt Hotelkosten, aber auch Verpflegungsaufwand. Das heißt also Essen, Trinken und irgendwelche Nebenkosten wie zum Beispiel Parkplatz, Telefongebühren, wenn ich jetzt kein Handy, kein Diensthandy habe, sondern möglicherweise über das Hotel telefonieren muss und so weiter.
Genau, also deswegen, also auch Dienstreise ist eben da wichtig, also dass wir eben hier nicht jetzt zum Privatvergnügen, sondern auf Anordnung jetzt unseres Unternehmens sind wir unterwegs. Und Dienstreise heißt auch maximal 3 Monate. Also ja. Ansonsten.
Nein, ansonsten habe ich da sonst irgendwas anderes. Also
fällt das eben nicht mehr unter Dienstreise.
Nein, das ist dann Entsendung, ja.
Genau, deswegen Dienstreise. Ich habe den Auftrag bekommen, also irgendwo die Geschäftsleitung, die Vorgesetzten eben haben hier eben entschieden, dass eben hier die Dienstreise stattfinden muss und eben auch entsprechend genehmigt.
Genau.
Also deswegen Genehmigung ist dafür unerlässlich, dass es als Dienstreise klassifiziert werden kann.
Ja, sonst ist es keine Arbeitszeit.
Genau, und sonst kann ich das auch nicht eben entsprechend die Reisekosten dann auch eben ansetzen. Also Genehmigung sollte eben da sein. Das ist schon das erste Wichtige auch im Prozess, dass eben hier man auch so eine Genehmigung irgendwo hinterher da sein sollte.
Ja, gucken wir uns mal an, wann beginnt das, wann endet das? Es beginnt in der Regel, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin seine Wohnung verlässt und seinen ortsgebundene Arbeitsstätte aufsucht oder seine Arbeitsstätte verlässt. Die Dienstreise endet entweder beim Betreten der Arbeitsstätte oder beim Betreten der Wohnung. Das alles muss dokumentiert sein, Datum, Uhrzeit, damit man die Arbeitszeit erfassen kann und natürlich auch die Dienstreise sauber abrechnen kann. Aber wichtig ist, der Mitarbeiter in der Regel wird die Arbeitsstätte der relevante Ort sein, der verlassen und betreten werden muss. Außer es ist eben so, dass die Dienstreise bei zum Beispiel Arbeiten von zu Hause aus vom Wohnort stattfindet.
Oder was ist da zweckmäßig? Macht es Sinn, also morgens in die Firma zu kommen? Jetzt zum Beispiel, wenn man mit mehreren Kollegen dann auf Dienstreise dann eben geht, macht es natürlich Sinn, ich fahre in die Firma und man fährt dort mit einem Auto dann weiter irgendwo zum Kunden. Aber in vielen anderen Fällen wird man von zu Hause aus zum Beispiel direkt zum Flughafen oder zum Bahnhof dann eben fahren und dort weiter. Also das ist natürlich von Fall zu Fall, was ist da eben zweckmäßig.
Auch bei Dienstreisen gilt einzuhalten, wir haben Arbeitszeitregelungen, die zum Beispiel eine 10-Stunden-Regelung pro Arbeitstag beinhaltet, die nicht überschritten werden dürfen. Das heißt also, wir haben hier auch darauf zu achten, dass insbesondere die Reisezeiten einigermaßen human sind und die Mitarbeiter eben nicht nachts um 3 dann losfahren sollen, um dann morgens um 9 beim Kunden bis abends um 6 zu sein. Das funktioniert so nicht. Und dann möglicherweise am selben Tag wieder zurück. Dann hätten wir 24 Stunden irgendwie. Das ist nicht zulässig.
Genau, da müsste man eben dann deswegen genau das Thema Übernachtung kommt dann da ins Spiel. Deswegen aber auch das Thema Sicherheit, also eben Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit gilt eben auf Dienstreisen ganz genauso. Also auch da muss eben hier klar sein, dass eben hier im Rahmen der Reise das eben Sicherheitsrisiken dann eben hier minimiert werden, gerade wenn das jetzt irgendwie ins Ausland dann eben geht. Dort können ja zum Beispiel Sicherheitsrisiken bestehen in Form, dass eben hier zum Beispiel das Außenministerium hier Reisewarnungen ausgesprochen hat,
genau,
weil es gefährlich dort ist, oder es gibt medizinische Risiken, also dass eben hier unter Umständen Impfungen vielleicht vonnöten sein
könnten. Ich wollte es gerade sagen, dann müsste man vorher mal den Betriebsarzt oder den Amtsarzt aufsuchen und sich beraten lassen und fragen, was muss ich denn letztendlich alles an Impfungen vorhalten, wenn ich zum Beispiel in ein Gebiet, sei es ein Malaria-Gebiet oder sowas, rein muss, dann brauche ich ja eine Prophylaxe.
Ganz genau. Also auch das eben ist zu berücksichtigen, dass eben hier die Mitarbeitenden eben nicht irgendwelchen Sicherheitsrisiken in der Form ausgesetzt werden können. Also ich kenne es auch von Unternehmen, Beispiele, die auch eben in entsprechenden Ländern dann zum Beispiel untersagt haben, eben auch Thema Sicherheitsrisiko, dort Inlandsflüge zu nehmen, weil eben in entsprechenden Entwicklungsländern eben die lokalen Airlines eben nicht so es genau nehmen, was eben die Sicherheitsüberprüfung der Flugzeuge dann eben angeht. Und da haben wir gesagt, wenn ihr intern reist, dann reist ihr entweder mit der Bahn oder mit dem Auto, aber nicht mit dem Flugzeug. Das eben hier der Sicherheit dann eben dient oder dann solche Dinge man machen kann. Aber eben auch hier muss man sich natürlich im Vorfeld eben informieren, wie sieht das im Land eben aus.
Ja, Abrechnung von Reisekosten. Die Abrechnung von Reisekosten hat im Nachgang zu der Dienstreise zu erfolgen. Das heißt, der jeweilige Mitarbeiter rechnet gegenüber seinem Arbeitgeber ab, was für Ausgaben er hatte, Unterkunft, Fahrt etc. pp. Und das ist in der Regel über die Lohnbuchhaltung einzureichen, dass dann dementsprechend, das kommt jetzt darauf an, wie der Arbeitgeber hier strukturiert ist und was man dem Mitarbeiter zahlen möchte, entweder Teile auf den Arbeitslohn draufschlägt, Stichwort lohngleicher Vorteil, oder eben einfach nur die Pauschalen, die auch der Gesetzgeber im Steuerlichen zulässt, dem Mitarbeiter vergütet.
Wichtig dabei ist natürlich eben belegtechnisch das alles vorliegt, weil eben hinterher sind wir auch wieder bei unserem Thema eben mit der Tax Compliance, also im Austausch dann Kontakt später eben, wenn es um die steuerlichen Themen dann eben geht. Buchhaltung muss natürlich alles vollständig sein. Also
ja, keine Buchung ohne Beleg.
Das ist eben auch hier wichtig. Also deswegen hier auch im Rahmen, wenn man so Dienstanweisung zum Thema Reisekosten oder Dienstreisen für die Mitarbeitenden eben, dass sowas eben hier rein muss. Also bitte, ihr müsst die Belege hier entsprechend alle aufbewahren, alle einreichen. Also dass das eben nicht vergessen wird, weil sonst wird es hinterher dann eben schwierig.
Ganz wichtig, wir haben ja Belege, das wissen wir aus dem Handelsrecht, 10 Jahre aufzubewahren. Und viele Rechnungen, die wir bekommen, zum Beispiel in Form von Thermopapier, von Registrierkassen und dergleichen, haben die Eigenschaft, im Laufe der Zeit zu verblassen oder unlesbar zu werden. Ganz wichtig ist hier für die Abrechnungsstelle, wo dann auch die Unterlagen gelagert, also dokumentiert, archiviert werden, dass man diese Art von Rechnungen im Rahmen einer Kopie auf einem A4-Blatt verewigt, mit dem Original angeheftet, falls eben, wie gesagt, so ein Thermopapier diesbezüglich nicht mehr lesbar sein sollte.
Tja, vieles heute ist, dass man es digitalisiert bekommt, aber an verschiedenen Stellen hat man eben noch damit zu tun. Oft sind es dann nur kleinere Beträge, aber natürlich in Summe, wenn man Dienstreise mehrere Tage irgendwo unterwegs ist, kann sich sowas durchaus eben summieren, dass man da mehrere davon hat. Und dann hat man eben nach wie vor eben nicht das papierlose Büro, sondern dann muss man sich damit eben auch rumschlagen, leider.
Das ist einfach so ein bisschen bürokratischer Aufwand. Da kann man leider das nicht außen vor lassen. Ganz wichtig ist, jede Rechnung, die im Rahmen der Dienstreise abgerechnet werden soll, muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Das heißt, es muss ordentlich enthalten sein. Wer ist denn derjenige, der hier eine Leistung in Anspruch genommen hat, wie zum Beispiel eine Hotelübernachtung, muss der Gast ganz klar qualifiziert sein drauf. Es muss also erkenntlich sein, welcher Gast in welchem Hotelzimmer war. Es muss natürlich die Anschrift des Unternehmens drauf sein und so weiter. Ich brauche die Steuernummer, es muss ein Datum, eine Rechnungsnummer. Wir kennen das alles aus dem Umsatzsteuerrecht und wir kennen das alles aus dem Tax Compliance. Ansonsten ist da nichts weiter zu berücksichtigen, außer dass eben die GOB berücksichtigt werden müssen.
Ja, ein wichtiges Thema muss man auch noch da ansprechen. Es ist natürlich auch durchaus möglich und in vielen Fällen auch sinnvoll, auf Reisekosten einen Vorschuss zu gewähren. Gerade wenn ich jetzt Leute im Außendienst habe, die eben permanent unterwegs sind, wenn die jetzt erstmal die können ja nicht erstmal alles auslegen, das wird dann irgendwann auf dem Konto eng, sondern dann eben der Reisekostenvorschuss quasi dann schon ausbezahlt wird mit der Gehaltsabrechnung für den jeweiligen Monat und hier für unsere Mitarbeitenden da das Leben zu erleben, muss ich eben natürlich gucken, wie sieht's mit der Reisetätigkeit, wie sieht's denn da aus, ist das eben für uns im Unternehmen, was ist eben da zweckmäßig, weil eben gerade wie sieht es aus, Genehmigung, wie weit im Vorhinein oder dass ich eben hier auch so eine so einen Vorschuss dann eben gewähren kann.
Wenn ich das nicht will, kann ich auch dem jeweiligen Mitarbeitenden eine Firmenkreditkarte ausstellen, die auf ein gewisses Konto gezogen ist. Das kann man auch machen. Also das machen sehr viele Unternehmen, die viele Außendienstler haben, dass die dann separate Konten mit Firmenkreditkarte haben. Dann brauche ich das Thema in der Lohnbuchhaltung mit Vorschuss nicht haben. Aber klar ist, das ist natürlich auch irgendwo ein Kostenfaktor. Jede Kreditkarte kostet Geld. Ich muss es vorhalten und ich brauche dann natürlich auch zig Konten, denn ich muss ja wissen, also ich kann ja nicht 20 Leute auf ein Konto ziehen. Da weiß ja niemand mehr, von wem kommt da jetzt was, sondern das muss ja irgendwie organisatorisch getrennt werden. Deswegen, wenn Sie jetzt einen Einwand hätten, das kann man über Kreditkarte machen. Richtig, aber das macht natürlich schon auch erheblichen Verwaltungsaufwand.
Weil ansonsten, wer hat hier wieder die Präsidentensuite gebucht? Das gehört natürlich auch irgendwo mit dazu, natürlich auch zu definieren, eben im Rahmen solcher Dienstreisen, was ist denn eben hier.
Was ist erlaubt und was wird genehmigt?
Genau, was ist angemessen, also welche, bis zu welcher Art von Unterkünften, bis zu welcher Höhe dann eben auch, oder eben genauso, wenn es um die Verpflegung dann eben geht, was wird übernommen, was nicht, oder auch mit Nebenkosten, also dass eben dann vielleicht für die abendliche Freizeitgestaltung irgendwie der Eintritt in der Disco hat vielleicht dann doch nichts mit der Dienstreise an sich zu tun. Oder eben entsprechende Barrechnungen, dass da auch irgendwo, man sagt, hier werden Grenzen überschritten, wenn irgendwie für mehrere tausend Euro dann irgendwelche teuren Weine oder Whiskys dann konsumiert werden.
Dein Ernst? Das ist ein absolutes No-Go. Also tatsächlich wissen wir ja aus dem Steuerrecht, dass es die sogenannte kleine und große Verpflegungspauschale gibt. Und diese kleine Verpflegungspauschale, die man steuerrechtlich dem Mitarbeiter auszahlen kann, ist quasi am An- und Abreisetag sowie bei Abwesenheiten von weniger wie 8 Stunden. Es sind 14 Euro und dann eben die große Reisekostenpauschale bei einer Abwesenheit von mehr als 24 Stunden ist dann 28 Euro und nochmal die kleine Reisekostenpauschale bei Abwesenheiten von mehr wie 8 und weniger wie 24 Stunden, aber ohne Anreise auch 14 Euro. Das wird steuerrechtlich akzeptiert. Das ist dann auch ohne lohngleicher Vorteil auszubezahlen, wenn das Unternehmen einem Mitarbeitenden darüber hinaus, so wie ich es oft kennengelernt habe, etwas zugestehen möchte, dann ist das von diesen Reisekostenpauschalen separat zu berücksichtigen.
Genau, deswegen diese Pauschalen, die eben auch im Steuerrecht, da müssen wir natürlich alle durchgehen. Da gibt es auch so Sachbezugspauschalen und Ähnliches. Aber da müssen wir für uns als Unternehmen einfach auch entscheiden, natürlich, was gestehen wird über diese gesetzlich festgelegten Themen, was gestehen wir unseren Mitarbeitenden eben hier zu.
Und was müssen wir korrigieren? Denn oftmals ist es ja so, dass wenn ich ein Hotel buche mit ÜF, also Übernachtung, Frühstück, dann ist quasi in diesem Reisepreis oder in diesem Zimmerpreis das Frühstück mit drin. Das muss ich rauszählen, denn im Zweifelsfall ist dann schon ein Drittel dieser Reisekostenpauschale vom Frühstück dann verfäschbart. Ja?
Ja, also das da natürlich, also auch sauber dann eben hier, was die Abrechnung, auch wenn es um unterschiedliche Steuersätze geht, aber das ist jetzt auch wieder Fall für die Tax Compliance, jetzt für die Reisekosten, aber auch da im Rahmen unserer Grundsätze im Unternehmen eben gilt, wo wollen wir Grenzen eben ziehen, also was wollen wir hier zugestehen, weil wir können ja durchaus sagen, ja 28 Euro, ja wir wollen, dass unsere Mitarbeiter
was Ordentliches zu essen
Ordentliches bekommen und dann vielleicht mit 28 Euro über den ganzen Tag ist ja vielleicht dann knapper, also wir gestehen denen 40 oder 50 Euro zu. Das können wir machen, aber das müssen wir eben irgendwo festschreiben, dass eben hier Klarheit auch besteht, auch für unsere Mitarbeitenden. Womit kann ich rechnen? Wie kann ich kalkulieren?
Ja, was darf ich? Was darf ich nicht? Was muss ich privat tragen und was nicht? Das Gleiche gilt ja auch für quasi die Fahrtkosten, die ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein ÖPNV-Ticket habe, dann wird das in der Regel übernommen, weil das ist ja ein Äquivalent, wenn Deutsche Bahn-Ticket ist, relativ günstig. Oder was heißt ja, relativ günstig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest günstiger wie Flug oder meistens günstiger wie Auto. Wenn ich jetzt aber das Auto nehme, da habe ich ja jetzt seit 1.1. gelten ja neue Fahrtkosten, die ich steuerrechtlich ansetzen kann. Es sind 38 Cent, die ich, glaube ich, ansetzen kann. Müssen wir mal nachgucken, was jetzt da das neue Recht hat. Bisher bis zum Jahre 31.12.25 waren es 30 Cent, die ich ansetzen kann. Und alles, was über diese steuerliche Kostenpauschale drüber hinausgeht, ist dann ein sogenannter lohngleicher Vorteil und hat dementsprechend dann über den Gehaltszettel abzurechnen und der persönlichen Einkommensteuer zu unterlegen. Ich sehe hier gerade, also es sind 38 Cent, die ab dem 1.1.26 jetzt steuerrechtlich angesetzt werden dürfen. Alles, was darüber hinausgeht, wie gesagt, ist durch den persönlichen Steuersatz im Sinne der Gehaltsabrechnung zu versteuern. Die 38 Cent sind steuerfrei.
Und eben aber gilt weiterhin Höchstbetrag, also das, aber klar, auch hier kann man eben jetzt überlegen, zum Beispiel als Unternehmen, wenn es darum geht, unser Mitarbeiter fliegt irgendwo dann eben hin, Flughafen liegt außerhalb und dann mit ÖPNV dauert es möglicherweise sehr lange, um zum Ziel zu kommen, dass man stattdessen eben sagt, hier, wir übernehmen auch die Taxifahrt, einfach weil es deutlich Zeit erspart, auch wenn es teurer ist, aber eben um unseren Mitarbeitenden hier das Leben zu erleichtern, können wir eben hier letztendlich so für uns festlegen und eben auch beschließen. Also eben, wenn es eben hier begründete Sachverhalte gibt, warum eben hier Taxifahrt eben hier erheblich uns Zeit spart zum Beispiel.
Wir wollen auch immer die 10 Stunden Höchstarbeitsdauer im Blick haben.
Genau, also das kann eben starkes Argument sein, zu sagen, hier, lieber Mitarbeiter, du fährst jetzt mit dem Taxi hier zu unserem Kunden, weil mit ÖPNV müsste ich irgendwie 1,5 Stunden einmal mit der Kirche ums Dorf fahren.
Genau, und dann wird eine Übernachtung fällig.
Und mit dem Taxi wären wir in 20 Minuten auf direktem Wege dort. Das ist dann auf jeden Fall natürlich eben im Sinne der Arbeitszeit, aber natürlich auch eben im Sinne dessen natürlich, dass unseren Mitarbeitern ja möglichst effizient auch die Zeit nutzen sollen. Das gilt auf jeden Fall.
Ja, Flug haben wir ja gesagt. In der Regel ist Flug meistens die Economy Class, was gewährt wird. Wobei, da kann jeder Arbeitgeber selbst entscheiden, was er dem Mitarbeitenden gewähren möchte.
Wenn Sie jetzt irgendwo Langstreckenflüge, können Sie durchaus sagen, ich will, dass meine Mitarbeitenden da Business Class fliegen und da entspannt ankommen, irgendwo in Australien oder in Japan, dann ist das eben auch wieder im eigenen Ermessen. Wobei aber auch hier wieder festzulegen, dass ich irgendwo so was wie eine Reisekostenrichtlinie dann eben habe, wo ich eben festlege, wann, wo, wie und was.
Genau, ich wollte gerade sagen, wobei die Trennung klar sein muss, also es wird wahrscheinlich so sein, dass innerdeutsche Flüge eher Economy Class sind, also alles, was binnen einer Stunde zu erreichen ist oder eine Stunde, da kann man dem Mitarbeiter schon zumuten, dass er sich auch mal auf engeren Sitzplätzen aufhält.
Ja, auch 2 oder 3 Stunden, aber wenn es irgendwo ab gewissen Längen, aber eben das kann ich definieren.
Genau, das muss ich auch definieren, damit da keine Unsicherheiten entstehen.
Genau, beim PKW, da natürlich wichtig, dass hier die Fahrten entsprechend notiert werden.
Wenn es sich um einen Privat-PKW handelt, zwingend. Und wenn es sich um ein Fuhrparkfahrzeug handelt, dann auch zwingend. Denn ich muss nachweisen können, wenn ein Gesetzesverstoß begangen wird, wer zu welchem Zeitpunkt das Fahrzeug aus meiner Flotte entliehen hat. Und sollte ich das nicht können, habe ich ein gewisses Problem.
Ja, und auch, dass ich eben auf direktem Wege von der Firma eben hier zum Einsatzort war und nicht irgendwie private Umwege jetzt gemacht habe.
Weil Stichwort bei Unfall ist das ein Riesenproblem, denn dann ist das nicht mehr berufsbedingt kein Arbeitsunfall, sondern privatbedingt. Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Genau, ich habe hier, weil es so in der Nähe war, habe ich den Schlenker übers Möbelhaus gefahren und dort ist mir im Parkhaus irgendwie der Karton mit den Holzteilen auf den Fuß gefallen und ich habe mir den Fuß gebrochen. Das ist dann natürlich ein wichtiges Thema.
Und dann konnte ich nicht mehr bremsen und bin dem Hintermann reingefahren, habe noch einen Auffahrunfall verursacht. Ganz genau.
Also da müssen wir eben auch genau dann eben aufpassen.
Also ganz klar, Sie müssen dokumentieren, wer fährt wann welchen PKW aus Ihrem Fuhrpark und sollte der jeweilige Mitarbeitende seinen eigenen PKW heranziehen dürfen, dann muss ganz klar kommuniziert werden, was ist der Kilometerstand bei Anfahrt, also bei Antritt dieser Reise und was ist Kilometerstand bei Ende dieser Reise. Das muss idealerweise schriftlich festgehalten werden oder mit einem kurzen Handyfoto vom Kilometerstand, um dann einen Nachweis erbringen zu können, was ich mit dem PKW in Richtung des Kunden gefahren bin. Genau. Sollte ich einen Mietwagen haben, dann ist es relativ einfach, da wird es eine Abrechnung zu geben.
Ja, aber auch da sollte ich mir Gedanken machen, also das im Unternehmen mal festzulegen, welche Kategorie von Mietwagen nehmen wir denn in Anspruch? Ist es die große Limousine oder tut es eben auch ein Kompaktwagen zum Beispiel? Also auch das muss ich einfach für mich im Unternehmen festlegen, weil das ja preislich durchaus einen erheblichen Unterschied pro Tag da macht. Und bei allen Fahrzeugthemen, was ich an Gebühren habe, da auch nicht zu vergessen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn es zum Beispiel im Ausland auch irgendwie Mautgebühren oder Tunnelgebühren, dass überall eben die Belege am Ende dann eben hier wieder vorliegen. Also das gilt, genau.
Übernachtung hatten wir gesagt. Genau, Übernachtung, Frühstück, muss das Frühstück herausgerechnet werden aus der Kostenpauschale. Ansonsten gibt es da ein Problem mit der Steuer.
Das haben wir eben soweit. Und natürlich bei Telefonthemen kann natürlich im Ausland auch ja, so das kann Sache teuer sein, wenn es eben hier auch gerade auch nicht europäisches Ausland entsprechende
Großbritannien, Schweiz.
Gebühren fällig werden oder außerhalb Europas müssen wir dann auch da eben aufpassen. Genau. Gibt auch bestimmte Sachen, die tatsächlich nicht übernommen werden können, gerade hier Trinkgelder, also wenn es jetzt nicht mit der Bewirtung zusammenhängt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch im Rahmen des Bewirtungsbeleges unten ein Feld mit Tipp, das wird dann eingetragen, aber tatsächlich Trinkgelder, die nicht im Sinne der Bewirtung sind, die kann ich nicht absetzen.
Genau, also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel im Hotel der Putzkolonne eben hier einen Schein in die Hand gedrückt habe, das fällt da dann
das, eben das geht nicht
drunter.
Sonst müsste mir die Putzkolonne einen Zettel ausstellen, Geld erhalten.
So, das haben wir nicht. Auch irgendwelche andere Ausgaben, was auch nicht dazugehört, zum Beispiel so eine Reisegepäckversicherung bei Gepäckbeförderung oder Reinigung von Bekleidung, wenn jetzt irgendwo dort der Anzug dreckig geworden ist, das Feld ist nicht erstattungsfähig,
ja,
grundsätzlich. Genau.
Tatsächlich haben wir dann noch das Thema Bewirtung. Also jeder kennt ein Bewirtungsbeleg. Von jeder Bewirtung ist so ein Bewirtungsbeleg auszustellen und ordnungsgemäß auszufüllen. Ansonsten funktioniert das mit der Bewirtung nicht, also, denn ansonsten kann ich das so nicht einreichen.
Das ist auch ein wichtiges Thema eben auch für Einzelunternehmer oder auch wenn man so ein Startup jetzt hat und jemand bewirtet. Also das nicht vergessen wirklich. Also das sind so gerne, so gerade so bei Startups eben auch so Sachen, das hat man gerne mal vergessen. Man ist irgendwo mit Geschäftspartner beim Essen und hat den jetzt eingeladen, hat dann den Bewirtungsbeleg vergessen und stellt das hinterher fest. Ist dann kompliziert, also deswegen wirklich das auf dem Schirm zu haben und das nicht zu vergessen, ist da dann der wichtige Punkt.
Ja, genau. An der Stelle würde ich auch sagen, haben wir es soweit. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Dinge mitnehmen, was das Thema Reisekosten angeht. Gerne kommen Sie da bei Fragen auf uns zu. Wir helfen auch hier gerne über den Zebrastreifen, über die Straße. Es ist tatsächlich eine individuelle Entscheidung, wie Reisekosten im Unternehmen ausgestaltet werden. Das kann man grundsätzlich nicht pauschalieren. Was man pauschalieren kann, ist, dass es eben gesetzliche Normgrößen, Schwellen gibt, die eben dem Steuerrecht und der Buchhaltung unterliegen. Aber alles andere ist eine individuelle Entscheidung des Arbeitgebers.
Aber eben auch da, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir verreisen, wie sollen unsere Mitarbeitenden verreisen, mit welchem Standard, was darf man, was darf man nicht, und das eben auch mal klar zu regeln, weil alles andere sorgt sonst auch wieder für Unmut, gerne mal, wenn da irgendwo mit bei verschiedenen Leuten mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Also
Na, das sollte nicht sein
im Sinne,
nein.
Einfach da auch mal klar zu regeln, so reisen wir, da übernachten wir, so fliegen wir, so fahren wir und dort essen wir. Also das ist einfach auch hier wieder klar, das zu zeigen als Unternehmen, auch hier ein vertretbarer Standard, guter Standard, aber eben auch wieder kein Standard, wo hinterher auch wieder vom Image her wieder der Eindruck entsteht, naja, die leben, gönnen sich hier das Luxusleben irgendwie auf meine Kosten als Kunden. Das kommt dann auch wieder irgendwo dann nicht gut an. Also deswegen auch immer dann die Frage, also muss es das Fünf-Sterne-Hotel sein oder das Luxusrestaurant oder wo sind denn eben Grenzen, dass wir gut reisen, eben auch im Sinne der Arbeitskraft unserer Mitarbeiter, dass sie eben ihre Leistung da erbringen können und natürlich da nicht in irgendeinem Rattenloch dann eben übernachten sollen. Aber eben, wo ist eben der Standard, der für uns angemessen ist? Also einfach Gedanken machen und das kann ich individuell ja wirklich gestalten nach meinen Wünschen und Bedürfnissen.
Ja, bei Fragen helfen wir da gerne. Wie gesagt, kommen Sie da auf uns zu. Finden Sie auch Hinweise, Informationen unter www.compliance-check.eu. Da können Sie uns auch gerne kontaktieren über das Kontaktformular, das geschaltet ist. Wir antworten in der Regel zeitnah. Auch das ist so bei uns geregelt. Und ansonsten dürfen wir Ihnen eine schöne Restwoche wünschen, einen möglicherweise schon frühzeitig eingeleiteten Wochenendstart und freuen uns natürlich wieder, wenn Sie in 14 Tagen am Compliance-Donnerstag wieder einschalten und uns auch in den neuen Themen begleiten.
Bis dahin erstmal jetzt alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.